100 Jahre Werner Panton.
Also Werner mit V, Beste.
Er war ja ein Rebell, aber trotzdem hat er im Nachhall skandinavisches Design auf jeden Fall geprägt.
Naja, das ist eben das Thema. Bei ihm darfst du, glaube ich, nicht einzelne Möbel herauspicken, sondern du musst bei ihm wirklich immer das Gesamtkunstwerk sehen. Also Werner, Farbe, Panton.
Glaubst du, muss man einen Vogel haben, dass man so viele Jahrzehnte an etwas glaubt?
Also ich glaube, es gibt nur Fotos, wo er lacht.
Aria erzählt.
Der Design-Podcast von Simon Ladner
und Peter Zeitelhofer. Über die unendliche Welt der Möbel
und alles, was damit zu tun hat. Oder auch nicht.
Oder auch nicht.
Simon, Aria erzählt es zurück, der Podcast über die schönen Dinge des Lebens. Ich freue mich sehr, es ist Februar 2026 und die 14. Folge steht vor der Tür. Wie geht's da?
Hallo Peter, ja, gut, an und für sich, vor allem heute haben wir was zu feiern und habe mich schon sehr auf die Folge gefreut.
Ja, absolut.
Erstens, weil es Zeit wann ist, ich finde, wir haben auch den besten Zeitpunkt dafür ausgewählt.
Naja, sicher. Wir denken ja immer nach, wann wir welche Folge droppen.
Ja, ne? Aber guter Zufall.
Ja, werden wir noch ein bisschen warten, würde ich sagen, damit, was wir machen. Was hast du gemacht das letzte Monat? Was war los bei dir?
Boah, ich sage immer so gern, Jänner ist der Montag des Jahres, so hat es sich wieder mal angefühlt, also absolut. Sehr, sehr lange und ja, ich finde, es ist einfach eine zahre Zeit, ist jetzt nicht mein favorite part of the year, vor allem, wenn es geil zum Skifahren ist, taugt zum Schauen und das war aber heuer natürlich nicht der Fall.
Ich glaube, du machst das Beste draus, aber ja, so wirklich aber cool ist nicht, oder?
Ich habe meinen tiefsten Ski noch nicht einmal angeredet.
Ja. Irre. Ich war am Wochenende kurz einmal in den Bergen, die kriegen schon hin, weil sie sich ordentlich bemühen.
Ja, aber es ist, aber genau. So ein paradoxen Winter wie heuer, dass einfach herunten eigentlich weiß ist und Schnee ist und auf dem Berg oben trotzdem nichts und kein Unterlag und kein Schnee ist eigentlich wirklich traurig.
Ja, absolut. Aber es ist ein bisschen die letzten Winter so.
Ja, die letzten Winter waren auch schon scheiße, sagen, aber der ist schon nochmal.
Der ist Premium scheiße. Mhm. Simon, du hast irgendwann einmal gesagt, das habe ich sehr lustig gefunden, so um den 20. Jänner herum haben wir uns einmal getroffen, hast gesagt, das fühlt sich an wie der 38. Jänner.
Schau, weiß ich gar nicht mehr.
Ja, aber genau so ist es. Du, bevor wir auch starten mit unserem Jubiläum, es ist ein 100er, jetzt droppe ich mal das zumindest. Mhm. Was haben wir denn so trinken mit?
Ja, nachdem ich ja gerade keinen Alkohol trinke, habe ich trotzdem einen Sprudel mitgenommen, weil ja 100-jähriger Geburtstag, wie du gesagt hast. Und das ist ein entalkoholisierter Sprudel von der Manufaktur Jörg Geiger und ein Blanc de Blanc mit hauptsächlich Chardonnay-Trauben gemacht. Bin selber schon gespannt, haben selber noch nie getrunken. Und hat 80% entalkoholisierten Wein und der Rest ist Quitten und was war da noch drinnen? Zitrusfrüchte, okay. Apfel, weiße Blüten und ja, das sollte, genau das ist, da steht es. Apfelsaft, Stachelbeersaft, Mandarinensaft.
Na wow.
Kräuter, Blüten, Gewürze.
Das ist ja fast wie ein Tee.
Also das mit der Quitte war gelogen. Ja, genau. Ja, aber das ist K-Tee diesmal. Also das ist K-Tee-Basis, so wie die letzten, wobei der letzte ist ja noch gar nicht draußen,
na,
wo
richtig.
Wir das gehabt haben.
Wir haben nämlich eine Bonusfolge, die kommt in 2 Wochen auf euch zu. Werden wir mal schauen.
Ist das so?
Ja, ungefähr 2 Wochen, 2,5 Wochen. Wir haben gesagt, zwischen den nächsten beiden Folgen werden wir die mit droppen und wir haben nämlich uns was einfallen lassen für das Jahr 2026. Wir werden immer pro Quartal eine Sondersendung drinnen haben. Ich finde es sehr spannend. Es geht um ebenfalls gute Dinge, schöne Dinge und um ein großes Hobby von dir. Vielleicht sagen wir es am Schluss, würde ich sagen, was wir vorhaben. Jetzt einmal, würdest du sagen, dass das ein bisschen um sich greift, dieses alkoholfreie Trinken, entalkoholisierter Sprudel, aber alkoholfreies Bier, die ja wirklich immer, immer besser werden. Ist das ein Trend?
Ich denke schon, ja. Also wenn man mit eben Leuten aus der Gastro spricht, ist, glaube ich, erstens fehlen jetzt einmal ein paar Generationen, die das ausgehen gar nicht mehr kennen oder nie angelernt haben, also die ganze Corona-Generation oder das waren ja mehrere, kennen das jetzt gar nicht mehr so in der Form wie wir oder wie jetzt normale Jugendliche. Das heißt, die gehen dann auch anders um mit dem Thema und auch mit dem ganzen Hype jetzt um Gesundheit und Longevity.
Ja, großer Trend.
Und Wellbeing und whatever, ist dann natürlich Alkohol ein bisschen in den Hintergrund geraten. Man merkt jetzt auch die großen Weingüter etc. Also alle haben jetzt da Anti-Alternativen. Mhm. In die Restaurants kriegst du Anti-Begleitung dazu. Mhm. Und gerade da im Saft-Business und so Tees, wie du gesagt hast, glaube ich schon, dass da jetzt mehr Augenmerk drauf gelegt wird und jetzt auch auf die Anti-Begleitung einfach mehr Fokus gelegt wird, und deswegen kann man sicher von einem Trend sprechen, wenn man so möchte.
Ja. Ich habe das ziemlich exzessiv gelebt, die Partyzeit früher. Ich glaube, du auch. Glaubst, wird da was fehlen ohne diese Zeit? Weil manchmal bedauere ich diese Jahrgänge schon ein bisschen.
Ja, also ich muss selber sagen, ich bin schon ein grundsätzlicher Fan von Alkohol. Ja. Also ich trinke aber Alkohol nur zu positiven Anlässen, muss ich auch dazu sagen. Und ich weiß, es ist einfach, kann gesundheitlich sehr problematisch sein, suchtmäßig, absolut, brauchen wir gar nicht reden drüber. Aber ich finde schon, feiern und es ist lustiger mit Alkohol, muss man ganz sagen. Es ist, die Leute kommen ein bisschen mehr aus sich raus, es fallen die Hemmungen, man redet ein bisschen offener. Also es ist schon tendenziell lustiger, würde ich sagen. Und ich würde jetzt, wie gesagt, ich kann ganz gut und dann ziehe ich es auch wirklich durch.
Ja, also, habe ich immer wieder erlebt, nämlich.
Genau, also schon jahrelang jetzt, dass ich diese Monate mache. Und eben, wenn der Anlass passt, möchte ich trotzdem dann jetzt wieder mal was trinken. Also ich bin jetzt da kein Hardcore-Gegner oder Verfechter oder nur, also wie gesagt, für das habe ich auch schon immer zu viel Alkohol getrunken.
Das klingt ja.
Das wäre es ja.
Aber du bist ja auch angenehm, weißt, wenn du was getrunken hast, ich würde fast sagen, unehrlich bist du das?
Nein,
also das wäre unehrlich, jetzt, wenn man das
wenn macht. Ich, nein, wenn ich jetzt so auf voll Alkohol hätten würde,
nein, machen wir
das wäre einfach,
ja. Ich bin gespannt, ob wir wieder zurückkommen, so richtig, in die Kontinuität, dass wir jede Woche, jedes Monat Alkohol haben, oder ob wir vielleicht das sogar wirklich ein bisschen häufiger einfließen lassen. Wir werden sehen. Ne? Also ich finde es sehr spannend. Es ist, glaube ich, das zweite Mal, beziehungsweise das dritte Mal, dass wir sowas haben. Und mir schmeckt es ehrlich gesagt auch ziemlich gut immer. Ich bin auf dem sehr gespannt.
Na sicher, und Blanc, vor allem, wir sind ja heute in Salzburg. Das heißt, Richtig. Wir sind mit dem Auto da. Allein deswegen ist es schon einfach praktisch, wenn man keinen Alkohol trinkt.
Simon, es geht heute um 100 Jahre Werner Panton.
Genau.
Eine tolle Folge, ein Name, der würde ich schon sagen, bei den meisten schwingt, aber so richtig über das Leben von dieser Design-Ikone, muss man ja fast sagen, weiß keiner oder kaum jemand Bescheid. Wir jetzt schon, es war sehr spannend, sich ein bisschen in das Leben einzugraben. Ich bin gespannt, was du mir erzählen kannst. 100 Jahre, jetzt im Februar, wäre er alt geworden und immer noch top aktuell, so empfinde ich zumindest.
Stoßen wir mal an auf ihn.
Genau. 100 Jahre, tschüss. Genau. Ja, mir taugt das einfach. Der hat eine gute Säure, weißt du?
Genau, ist einfach
nicht so süß. Also ich finde den super, absolut.
Ich finde den auch sehr gut, ja.
Ist echt geil. Und so geht es mir immer, nämlich auch bei dem alkoholfreien Bier mittlerweile, dass es eben nicht so übertrieben im Geschmack ist und so weiter und man schmeckt das Künstliche nicht mehr raus und bei dem ja wohl überhaupt nicht, oder?
Nein, also den finde ich von der Nase her richtig, richtig gut. Also das Zitrus kommt extrem raus und ich finde auch absolut gute Geschichte.
Komplett. Kann man trinken eben, wenn man mal nicht Lust hat auf Alkohol. Simon, 100 Jahre Werner Panton. Was glaubst du, war das erste oder der erste Aha-Moment, wie ich angefangen habe, mich mit ihm zu beschäftigen? Denk mal noch kurz. Was könnte das sein?
Dass er nicht in Kopenhagen gelebt hat.
Es geht nur für offensichtlicher, dass man ihn mit V schreibt.
Ja, beste Schreibweise.
Ja,
also Werner mit V, beste.
Ja, habe ich nicht gewusst, dass es gibt überhaupt.
Ja, ja. Im Dänischen gibt es viel lustige Namen und Schreibweisen.
Wenn du ihn mit ganz wenigen Sätzen beschreiben müsstest, was hat ihn so wichtig, außergewöhnlich gemacht für die Designgeschichte? Nämlich auch für skandinavisches Design, das muss man auch sagen. Er war ja ein Rebell, aber trotzdem würde ich sagen, hat er im Nachhall skandinavisches Design auf jeden Fall geprägt. Was hat ihn so, was war die Quintessenz, was hat ihn so ausgemacht?
Ich finde, er war extremer Visionär in seiner Arbeit und dadurch natürlich der Zeit sehr voraus. Er hat sie durch nichts da irgendwie prägen oder lassen sein. Er hat wirklich seine Philosophie und da das will ich gar nicht runterbrechen auf Dinge, sondern er hat wirklich die Vision gelebt vom Ganzen, vom Raum, von der, ja, wie man heutzutage sagen wird, von eben so einer Gesamtinstallation oder Installationsdenken sozusagen, und das hat er wirklich umgesetzt. Und ich würde, also das beste Wort, das er beschreibt, ist Farbe natürlich.
Farbe, richtig.
Also Werner Farbe Panton, muss man da sagen.
Farbe als Funktion.
Genau, ja. Und auch das Arbeiten dann mit der Industrie. Also ich glaube, ja, das haben wir eh schon ein paar Mal gehabt. Er hat es dann, glaube ich, nur ein bisschen, er hat diese Materialrevolution natürlich auch sehr stark geprägt und auch die Hersteller herausgefordert, unmöglich oder zur damaligen Zeit unmögliche Sachen zu machen oder zu probieren. Und das Schade ist, dass er, also das Orge ist eigentlich 100 Jahre, was der jetzt machen würde.
Unglaublich.
Also jetzt wären alle Sachen, glaube ich, da, die er sich gewünscht hätte damals, also im Sinne von digitale Möglichkeiten, genau. Licht, LED, Lichtfarbänderungen, also das war ihm ja eben dieses gesamtheitliche Denken, Farbe, Licht, Form, das alles zu kombinieren und das in so einer ganz abstrakten Welt, die es in der Natur nicht gibt, sondern wo man in eine Installation reingeht und glaubt, man ist eben irgendwo in einem Raumschiff oder in einer außerirdischen Welt oder in einem, wie ein Baby in einem Bauch sozusagen, finde ich, erinnert mich das immer so, seine begehbaren Installationen, hat für mich immer so dieses Gefühl von einem Mutterbauch irgendwie oder so, stellen wir das
also halt. Aber Wohlfühlfaktor, ja, oder,
ja,
für dich?
Absolut, ja.
Ist so schräg für mich. Natürlich kommen wir auf dieses Kapitel seines Lebens später zu sprechen, aber jetzt sagst du, er war so weit weg von allem, was in der Natur war. Er war aber eigentlich im Büro von Arne Jacobsen einmal angestellt, der ja nur florale Formen gehabt hat, der die Natur zitiert hat und so weiter. Das ist schon wirklich ein großer Sprung. Jetzt haben wir 100 Jahre Geburtstag in diesem Jahr. Würdest du sagen, wenn man sich heute mit so einem Designer beschäftigt, ist das Nostalgie oder ist das wirklich noch so ein aktueller Werkzeugkasten des heutigen Interior Designs beziehungsweise des Designs im Ganzen? Was glaubst du? Ist es auf der einen Seite, hat das noch was Aktuelles?
Ich glaube, es kommt jetzt wieder. Also ja. Es war jetzt sicher mal eine Zeit lang ein bisschen weg, ja, und hat natürlich diese Pop-Art-Anklänge und so. Das ist also schon sehr, es steht natürlich für die Zeit, obwohl es dann trotzdem damals so radikal modern war. Aber natürlich assoziieren wir das jetzt mit dieser Zeit von damals. Ja. Und deswegen ist ein bisschen, kommt sehr aufs Produkt drauf an. Also wie gesagt, diese Flowerpot-Leuchte, die wir da jetzt gerade am Tisch stehen haben, die ist extrem beliebt. Also gerade bei jungen Menschen, vor allem seit sie diese Akku-Variante jetzt gemacht haben, steht die fast in jeder designaffinen Wohnung oder
in Haus. In meiner zum Beispiel.
Genau, in deiner auch. Bei mir zu Hause auch, ja, weil es einfach auch praktisch ist.
100%.
Ja, und cool ausschaut. Und deswegen kommt es ein bisschen aufs Produkt, glaube ich, auch drauf an.
Ja, aber jetzt bleiben wir bei der ganz kurz. Ist es Nostalgie oder ist es wirklich eine Lampe, die heute auch so funktionieren würde? Da bin ich mir nicht ganz sicher, zum Beispiel bei der Lampe.
Ich glaube, bei der ist nicht Nostalgie, weil viele Leute gar nicht wissen, aus welcher Zeit die ist. Und auch nicht, dass es von Werner Panton ist. Also das ist wirklich, glaube ich, ein Design, wo viele Leute nicht wissen, von wem das ist.
Gehen wir es einmal zurück. Gar nicht,
aus welcher Zeit.
Ja, ist sehr spannend. Gehen wir mal zurück in sein Leben. Er wirkt für mich so als der Gegenpol von diesem nüchternen skandinavischen, von dieser skandinavischen Denkweise, aber auch von diesem Understatement ein Stück weit. Was glaubst du, hat ihn so weit weggetrieben von dem? Weil eigentlich ursprünglich kommt er ja daher. Was hat ihn so gestört an diesem Einheitsgrau, Einheitsbeige, Einheitsholz?
Das war ihm zu fad einfach. Also er hat das da gibt es viele Zitate von ihm, du hast sicher wieder welche vorbereitet. Er hat sogar mal gesagt, er möchte eigentlich eine Steuer einführen für Menschen, die mit weißen Wänden wohnen, weil ihm das einfach zu banal, zu fad und zu faul. Er hat immer gesagt, die Menschen haben zu wenig Fantasie und sind zu faul, um mit Farbe zu leben. Ja. Also er hat das immer sehr stark hinterfragt. Und für ihn war jetzt, was er jetzt gerade so Instagram-Hype ist, also alles in beige und grau, war ja für ihn auch ein kompletter Graus sozusagen. Also er würde sich wahrscheinlich jetzt im Grab umdrehen, wenn er auf Instagram schauen würde.
Ja, aber es ist doch immer noch so, oder? Du sagst ja immer noch, es gibt ja nicht, wann geht das skandinavische Design endlich wieder mal weg.
Ja, man, also es ist egal, das habe ich ja, glaube ich, schon oft gesagt, auch in der Architektur, also es gibt diese Jahrzehnte nicht mehr. Ja? Also das heißt, diese Trends, wenn man so nennen möchte, die dauern viel, viel länger an. Obwohl man jetzt ja alle Möglichkeiten hätte, also früher hat es ja noch keine 3D-Programme gegeben und so weiter, wo ich ja wirklich einen Raum mal schnell in eine andere Farbe tauchen kann, weil man es schon nicht vorstellen kann. Aber die Leute haben wirklich Angst davor, dass was nicht zeitlos ist und sie assoziieren bunt oder Farbe dann mit quasi nicht zeitlos. Mhm. Und deswegen ist, glaube ich, das ist meine Meinung, warum so viele Menschen es lieber dann neutral machen, weil sie dann glauben, aber natürlich, wenn wir jetzt in 10 Jahren uns unterhalten, dann wird diese beige Zeit, diese zeitlose Zeit, auch für einen Zeitraum stehen. Ja? Ja, das vergessen die Leute
immer. Ganz sicher, ganz sicher.
Und deswegen, ja, bin ich gespannt, wie lange das jetzt dauert, aber heutzutage, wie gesagt, gibt es die Jahrzehnte leider nicht mehr. Also wurscht, Mode, Haarschnitte, ja, Farben, Möbel, es ist alles sehr, sehr zeitlos geworden.
Das stimmt. Lebst du, würdest du sagen, einen gewissen Gegenpol? Schaust du, dass du da ein bisschen ausbrichst aus dem, weil zum Beispiel allein, was der Frisur betrifft, in diesem Podcast kann man ein bisschen schauen, wie sich das verändert. Ist das ein bewusster Gegenpol?
Nein, keine Ahnung, da denke ich, also wie gesagt, ich mag lange Haare und solange ich nur lange Haare habe.
Ja, manchmal sind es kurz. Ich habe die wirklich schon mit allen Frisuren gesehen.
Früher habe ich, also das ist ja das Arge, früher habe ich das nicht, aber die Zeit ist früher für mich so langsam vergangen, dass ich es nicht ausgehalten habe, zu warten, dass die Haare lang werden. Mhm. Und jetzt denke ich mir, Alter, die Haare sind so schnell lang.
Ist das eine Alterserscheinung,
glaubst du? Ja, sicher so eine Alterserscheinung. Aber damals in der Schulzeit habe ich es nicht geschafft, dass ich mir die Haare lang wachsen habe lassen.
Werner Panton war Architekt und war sogar angestellt im Büro von Arne Jacobsen, hat zum Beispiel beim Ameisen-Chair mitgearbeitet, habe ich gelesen. Sehr spannend.
Richtig recherchiert. Ja, das wissen auch nicht so viele Leute. Also ja, 2 Jahre war er im Büro von Arne Jacobsen und hat bei der Ameise sein Händchen dabei gehabt, hat sicher auch viel gelernt von Arne Jacobsen. Also
ich
glaube, auch diese organischen Formen, die findet man schon wieder. Ja. Also ist jetzt natürlich schwer abzuschätzen, wer da welchen Einfluss reingebracht hat. Aber natürlich hat ihm das sicher viel gebracht, würde ich sagen. Und hat sich da viel mitgenommen, auch wenn er dann selber andere Intention vielleicht dann hatte, wie er die Räume gestaltet hat. Also wie gesagt, für mich war es viel konzeptioneller, mehr, wie man vielleicht einen Messestand sich vorstellt, also viel mehr Impact, Wow-Effekt und dann ja im Endeffekt irgendwie close with a bang, wenn du da drin bist und du denkst, fuck, wo bin ich jetzt gelandet? Ja? Mhm. Also das war sicher gar nicht vergleichbar und jetzt auch jetzt nicht im Sinne von jedermanns oder jeder Frau Sache, sondern das war eher eine Gestaltung, eben Bürogebäude, werden wir nachher noch darauf zu sprechen kommen, diese Verlagsgebäude, ich würde es als Installation bezeichnen. Und was natürlich heutzutage wichtig ist, egal ob Gastronomie, ob Kino, ob irgendwelche Veranstaltungsstätten, da möchte man ja so eben das Instagrammable,
eigentlich
will immer mehr. Par excellence schon gelebt, obwohl er noch gar nicht gewusst hat, dass das jemals geben wird. Aber das war natürlich sicher eine coole Geschichte. Und ich meine, damals hast du halt noch kein Handy gehabt und hast alles fotografieren können, aber es wäre natürlich, da wären
aber Fotos, erzählt haben die Leute trotzdem davon, glaubst du?
Oder so, in Zeitungen abgebildet und Zeitschriften natürlich. Also das war hat schon Welle gemacht,
glaube ich. Aber das sind immer, wenn du heute von dem Instagrammable sprichst, das sind immer Welten, Räume, Orte, die so ein bisschen eine Art und ein Paralleluniversum darstellen, würde ich sagen. Es hat kaum jemand in seinen eigenen 4 Wänden. Wollte er das so machen? Wollte er das wirklich alltagstauglich machen, was er so macht? Oder war es immer als bewusste Installation gedacht?
Nein, ich glaube schon. Also er hat ja sein eigenes Zuhause, dann das von seiner Tochter zum Beispiel und eben auch die Möbel waren für ihn schon fürs jetzt private Umfeld und Zuhause gedacht. Ja. Mhm. Also er wollte schon, dass sie die Leute mehr zutrauen, mehr
Mut zur Farbe.
Mehr Mut zur Farbe, genau. Er hat auch mal gesagt, man sitzt auf einem Stuhl besser, wo einem die Farbe gefällt.
Okay, also spannend, ja.
das ist auch tatsächlich so. Also wir erleben das öfter in den Schauräumen bei uns, weil wir natürlich jetzt nicht alle Stühle neutral da haben, sondern auch natürlich bewusst da einmal zur Farbe greifen. Und wenn jetzt wem partout das Olivgrün nicht gefällt, dann kannst du davon ausgehen, der Stuhl kann nur so gemütlich sein. Absolut. Und ich weiß, dass eigentlich 9 von 10 Leuten gut drauf sitzen, die Person wird sagen, nein. Weil es sich nicht vorstellen kann, wie der Stuhl in Rot ausschaut. Mhm. Mhm. Also da gibt es wirklich Leute, die Anti-Farbe, und die das ist meistens irgendwie aus der Kindheit geprägt, wo sie sagen, keine Ahnung, meine Großeltern oder wer immer haben ein grünes Badezimmer gehabt oder einen grünen Eingangsbereich. Ich kann die Farben nicht mehr sagen, vielleicht haben sie irgendwelche schlechten Erinnerungen dran, mhm, an die Häuser, an die Wohnungen, ich weiß es nicht. Aber die haben meistens aufgrund von Kindheitserinnerungen Aversion gegen gewisse Farben.
Hast du sowas?
Nein, überhaupt nicht. Aber bei uns, muss ich auch sagen, hat es nicht, also bei uns hat es vorrangig Holztöne, mhm, im Haus gegeben.
Ja, aber hast du das gegen Holz zum Beispiel? Ist da irgendetwas? Also ich denke nämlich gerade nach, gibt es Farben in meinem Leben, die ich so als so partout altmodisch empfinde? Ja, würde ich schon sagen. Das sind eben wirklich diese Bäder von früher bei den Großeltern. Du hast völlig recht.
Genau, Bäder waren, ja, waren natürlich...
Aber die waren wesentlich bunter als heute, gell?
Ja, ja. Also damals hat es gegeben, dieses Grün, dieses Flaschengrün hat es gegeben, genau, inklusive Sanitärgegenstände.
Ich glaube, nämlich, dass man heute wieder gefallen wird.
Ja, ja, das kommt ja auch jetzt wieder. Darum gefällt es ja jetzt quasi so in unserem Alter, dann die reagieren ja so, weil junge Leute, die kennen das ja gar nicht mehr. Also die sagen ja nicht, na, früher hat es mal Bäder gegeben in diesem Curry-Gelb, in diesem Grün, in einem Blau und in einem Rosa. Das waren so 4 und da hat es ja Sanitärgegenstände passend gegeben. Und dann auch die Fliesen mit so komischen Mustern.
Richtig.
Aber das kennen wir noch und alle, die jünger sind wie wir, kennen das ja gar nicht mehr. Und darum kommt es ja trotzdem alle paar Jahre, oder jetzt gerade dieses Braun, was ja jetzt gerade in der Mode sehr hype ist und überall, kann man auch natürlich irgendwelche negativen Empfindungen dazu aus der Vergangenheit finden. Ja? Mhm. Weil in die 80er Jahre war halt dieses dunkelbraune Holz, diese dunkle Eiche extrem en vogue.
Ja. Würde mir jetzt wieder gefallen.
Genau.
Aber ich glaube, vor 10 Jahren hätte ich es furchtbar gefunden.
Ja,
da war alles hell. Gell? War er Rebell, so ein Instinktrebell, oder war er schon ein Stratege, der diesen Weg sehr bewusst gegangen ist? War er ein Karrieremensch?
Nein, klar, er war extrem bescheiden. Mhm. Und er war extrem lustig, er war extrem humorvoll, mhm, und ich glaube, dass er mir einfach so Spaß gemacht hat. Also ich glaube, er war jetzt kein Rebell in dem Sinn, sondern ich meine, wie gesagt, ich habe ihn leider nicht kennenlernen können, aber von meiner Außenwahrnehmung glaube ich, dass er einfach da Spaß dran gehabt hat und einfach sein Humor und sein freudiges Wesen, man sieht da fast, also ich glaube, es gibt nur Fotos, wo er lacht. Der war ein extrem lustiger Mensch und hat halt das in seine Designs irgendwie einfließen lassen. Und ich meine, das ist auch klar, dass ein färbiges Möbel natürlich mehr Emotion und Freude, mhm, ausstrahlt oder auch bei einer Person dann irgendwie erweckt, als wie jetzt was Weißes, was Schwarzes, was Graues. Mhm. Ja.
Man liest nicht nur von großen Erfolgen, sondern auch von Entrüstung immer wieder und Kritik und so weiter. Glaubst du, war er ein mutiger Mensch?
Ja, absolut.
Ja, ja. Ich glaube auch. Das muss man sein, glaube ich.
Muss man sein. Also du musst mutig sein, sonst gehst du so ein Projekt gar nicht an. Also eben, wie gesagt, dieser Pantone Chair, ja, auf dem du sitzt, mhm, leider in einem Weiß.
Ich finde ihn trotzdem super.
Ja.
Ja. Aber er ist doch floral, oder? Oder zumindest natürlich.
Er ist organisch auf jeden Fall. Ja. Ja. Aber er war natürlich nicht produzierbar, mhm, zur damaligen Zeit.
Da musste er natürlich einen Vogel haben.
Und
gell? Wenn der, ich glaube, er hat 20 Jahre, oder?
Er hat
einen Entwurf gehabt.
Er hat angefangen damit, also der erste Prototyp war so 58, 59 war der erste Prototyp.
Nein, aber da gibt es ja eine Skizze aus den späten 40er Jahren.
Skizzen gibt es aber, also da ist er wirklich, er war dann vom ersten Prototyp, mhm, auch noch. Dann hat er, glaube ich, 63 ist er mit Vitra in Kontakt gekommen. Dann haben sie auch da extrem herumprobiert, also da gibt es extrem viele Prototypen, auch noch mit Medaille drinnen und so weiter, Verstrebungen. Und dann 1967 hat es dann diese ersten 150 Stück gegeben aus einem glasfaserverstärkten Polyester. was extrem aufwendig war. Also das hat man nachschleifen müssen. Da hat man extrem viel Handarbeit für das, dass er eigentlich, er wollte ein industrielles Produkt. Also er wollte wie alle damals ein günstiges industrielles Produkt, was man in Massen an die Leute bringen kann. Und das war es natürlich nicht, weil, ja, wie gesagt, das Material war das nur immer das Falsche, obwohl schon quasi ein funktionierendes Ding. Und das ist dann da in Zeitschriften publiziert worden, extrem coole Fotoshootings hat es da gegeben. Und dann ist man eben dann später auf die jetzige Version, die es jetzt auch noch gibt, als Pantone Classic. Mhm. Das ist dann ein hochglanzlackiertes Polystyrol. Mhm. Und dann war er quasi wirklich industriell fertigbar. Und dann eben, das hat er leider nicht mehr erlebt, aber ein Jahr nach seinem Tod, durch wieder eine neuere Technik, das ist die Variante, auf der du sitzt, wo dann quasi dieses Polypropylen-Einspritzverfahren quasi industriell fertigbar war, eben gleich wie bei den Imsstühle, ja. Hat Vitra eben 1999 diese Variante. Und die war dann wirklich günstig an wirklich für fast jeden erschwinglich dann in den Markt gebracht. Also ein Jahr nach seinem Tod, muss man sagen, war dann eigentlich der Hauptgedanke, den er damals gehabt hat, also 40 Jahre zuvor, 30 Jahre zuvor, dann erst realisierbar.
Ganz frech gesagt, glaubst du, muss man einen Vogel haben, dass man so viele Jahrzehnte an etwas glaubt? Kannst du dir das vorstellen zum Beispiel?
Ja, wenn man
gibt es so eine Konstante in deinem Leben, der du noch jagst? Ich
keine Möbel.
Ja, kann ja was anderes sein. Die perfekte Welle suchen, den perfekten Tiefschneehang. Für mich sind das lauter so extrem suchende Menschen. Ich kann es bei mir nicht erkennen.
Naja, er war halt offensichtlich so überzeugt von dieser einen Idee. Und das ist ja das, was man sagen muss. Also das, der erste freitragende Kunststoff. Stuhl, ja, weil Freischwinger hat es ja, wie wir wissen, nach der Tonentfolge von Mats Nam und Miss van der Rohe und Marcel Breuer dann ja alles gegeben da im Vorfeld. Und er wollte quasi dieses neue Material Kunststoff, das er damals wirklich Einzug gehalten hat in fast allem, also Wurst, Küchen, Geschirrsachen, Küchenutensilien, bei Autos merkt man das auch. Ja. Also generell, das hat einfach damals natürlich viele Möglichkeiten gebracht mit diesem Spritzguss, mit Formen, die einfach vorher nicht möglich waren. Und er hat sich halt quasi, er wollte unbedingt, und es ist klar, wenn du schon so weit bist und du hast die Designidee, du hast eigentlich die Form schon und du möchtest sozusagen das Produkt unbedingt, dann verstehe ich natürlich, wenn du so weit gekommen bist, dass du es natürlich weiter verfolgst und dann auch mit dieser Möglichkeit bei Vitra, also mit diesen Ingenieuren und dieser technischen Abteilung, die gehabt haben und natürlich auch mit den Herstellern, also da war einfach Bayer in Basel natürlich zu nennen, die auch im Schaumstoffbereich extreme Pionierarbeit geleistet haben und dass du da die Chance ergreifst als Designer, wenn du schon so weit vorne dabei bist und da gehst du natürlich in die Designgeschichte ein forever, wenn du das erste Produkt das in diesem Bereich hast. Ich meine, das ist, also das ist wirklich, das ist Olympia, aber die...
War ihm das bewusst, glaubst du? Oder ich frage dich anders, hat er diesen Stuhl selbst Pantone Chair genannt, als die quasi als der Gipfel seines Schaffens nach sich selbst benannt?
Das weiß ich ehrlich gesagt
nicht. Ja, das wäre spannend eigentlich, oder?
Ja.
Vielleicht kann uns das irgendwer herausfinden. Wir werden natürlich auch schauen. Aber das ist natürlich schon sehr, sehr interessant, weil wenn er das selbst gemacht hat, dann ist es ja wirklich der Gipfel seiner Schöpfung, würde ich sagen, oder? Ich habe sinngemäß gelesen, dass er sagt, ein Raum, Farbe, Möbel, Textilien und Licht müssen zusammen gedacht werden als Gesamtbild. War das wegweisend oder war das zu groß gedacht für zukünftiges Interior Design oder zukünftige Strömungen?
Das ist zum Beispiel was ich mir vorstellen kann, was er bei Arne Jacobsen gelernt hat.
Ja.
Also dieses Gesamtkunstwerk sozusagen so als Architekt, genau, ist einfach nur mehr weitergeführt oder was heißt weitergeführt, einfach prägnanter umgesetzt, weil ich meine, Arne Jacobsen hat ja auch die Farben ausgesucht, es war einfach viel dezenter, darum war es jetzt nicht so auffällig. Das ist ja das, was bei Pantone das Thema ist, dass er einfach mit diesen, sage ich mal, Hardcore-Farben ins Rennen gegangen ist, die natürlich viel mehr ja, Aufsehen erregen. Und aber natürlich auch dann dadurch an Zeitstempel irgendwie kriegen. Ja, also seine Installationen über lange Zeit ist natürlich, wie soll ich das sagen, also auch beim Spiegel zum Beispiel, ja, ich glaube, die ärgern sich ein bisschen, dass sie halt dann Teile da wieder weggeben haben oder dann bei Renovationen anders gemacht haben. Oder auch, das war ja auch das Strange, ja, dass da ja in dem Memo gestanden ist, Pop-Art Anleihen und jegliche Form von, ja, da haben sie irgendwie so Wording gehabt, von, wie nennt man das, provozierenden Elementen ist zu unterlassen. Ja.
Ah, spannend.
Also die haben eigentlich kaum etwas anders gekriegt, wie in diesem Auftragsmemo drinnen gestanden ist. Ja. Und natürlich...
Es war die Zeit, oder?
Muss genau, und da hat natürlich, da war dann auch viel Zeit dazwischen, die halt dann wieder anders war, oder eben Anfang der 2000er-Jahre, wo dann wieder dieses, oder 91er, dieses ganz neutrale, puristische wieder gekommen ist. Das war natürlich dann überhaupt keine favorisierende Zeit für so Panther-Geschichten. Aber deswegen...
Ist sein Werk in einem Guss zu sehen? Das schwingt bei mir so mit. Auf der einen Seite sitzt er auf einem Stuhl, der in seiner Vision günstig für jedermann erzeugbar ist. Und auf der anderen Seite macht er Räume, wenn es einige ist, dass du fühlst wie im Mutterleib. Hat das eine Logik in sich?
Naja, das ist eben das Thema. Bei ihm darfst du, glaube ich, nicht einzelne Möbel herauspicken, sondern du musst bei ihm wirklich immer das Gesamtkunstwerk sehen.
Spannend.
Und die Sachen funktionieren auch nur, weil eben auch von Vitra, der Living Tower zum Beispiel, den gibt es nur, Gott sei Dank, muss man sagen, aber das ist natürlich ein Möbel, das verstängern 10 von 10 Leuten nicht. Ja?
Verstehst du das?
Ja.
Ist das was für dich?
Ja, ich finde es saugeil. Also ich hätte es mega gern.
Würde Werner Panton bei dir in die neue Wohnung in Linz Einzug halten?
Ja, ich hätte die Raumhöhe für den Living Tower.
Stimmt. Vielleicht horcht wer zu von Vitra.
Naja, wenn ich die Wohnung extrem experimentell machen würde und jetzt im Sinne von keiner normalen und wie man sich jetzt so ein Leben vorstellt, also sprich, wenn ich sage, passt, ich will da drinnen, I don't know, nur experimentell leben, ich will keinen Fernseher haben, so, dann ist das richtige Möbel, weil das Ding, du kannst ganz raufklettern, du kannst ganz oben sitzen, du kannst für Homeoffice sitzen mit einem Laptop. Also für Kinder zum Beispiel muss das Ding mega...
Wir müssen das posten, gell, unbedingt.
Ja. Und ich war mal in einem Hotel in Köln, die in einem Zimmer drin gehabt haben.
Bist du extra deswegen hingefahren?
Ich habe nicht gewusst, dass ich das Zimmer kriege. Also es war natürlich dann eine Überraschung. Also ich habe das Hotel gekannt, ich war schon mal dort. Und dann habe ich beim zweiten Mal tatsächlich das Zimmer gekriegt, wo der Living Tower drin gestanden ist. Und ich wollte gar nicht mal aus dem Hotelzimmer rausgehen, weil das Ding einfach so cool zu benutzen ist, aber es ist eher wie ein Turngerät oder wie ein Kind sozusagen ein Möbel. Und da merkst du eben seinen Humor oder seine kindliche Art zu denken. Aber wie gesagt, es ist jetzt nichts, was irgendwer jetzt in eine normale Wohnung stellen kann oder stellen würde, sondern du brauchst eine große Eingangshalle oder eben ein mega Kinderzimmer oder so in so witziger Weise in so alte Geschichten, die einfach eben die Raumhöhe dafür haben. Da passt sowas gut rein, aber man kann das jetzt nicht, also gibt es kein zweites Möbel, das irgendwie dem gleichkommt oder dem nahe kommt. Ja? Also nur als Beispiel. Und wenn ich das jetzt als singuläres Möbel betrachte, dann werde ich das nicht verstehen. Weil dann sage ich, was hat sich der gedacht? Das hat überhaupt keinen Sinn, das hat überhaupt keinen Zweck, brauche ich nicht.
So spannend.
Aber wenn du diese Installationen siehst, wo der ganze Raum eigentlich, das war dann ein Living Tower quasi in mehreren Ebenen, in mehreren Farben, in mehreren Größen, dann ist es eben eigentlich, ist es der Living Tower Teil dieser Fantasy-Installation, ja, dieser Living Fantasy, die ja immer wieder zu sehen ist als Rekonstruktion in Museen und so, weil das ja wirklich dann der begehbare und erlebbare Raum als Ganzes. Also von der Farbe, von den Stoffen her, von der Belichtung, von den Leuchten. Und da ist es immer darum schwierig, bei ihm nur ein einzelnes Möbel zu sehen.
Mhm. Reden wir über Farbe und die Funktion von Farbe. Ist das etwas, das Verständnis der Funktion der Farbe, ist das etwas, was du auch in dir hast? Weil ich weiß ja, dass du schon bei deinen Projekten bei Area die Farben immer sehr bewusst einsetzt. Ähnlich wie Werner Panton?
Ich würde sagen, nicht so kräftig, aber ich habe auf jeden Fall keine Angst vor Farbe. Also ich setze gerne ein. Ich versuche, die Kunden und Kundinnen zu ermutigen, Farbe zu verwenden. Ich bin auch überzeugt davon, wenn mir Farbe gefällt, aufgrund der Farbe, und die mir immer schon gefallen hat, ist jetzt auch, wo ich keine Angst haben brauche, dass man eben, weil das den Satz hört man sehr oft, dass mir in 5 Jahren
nicht
mehr gefällt.
Hoffentlich sehe ich mich nicht ab.
Genau. Ja. Das ist bei Sachen gefährlich, wo du die Farbe nimmst, aufgrund, weil es gerade Trend ist.
Ja, das stimmt.
Dann assoziierst du das mit dieser Zeitspanne und dann hast du das Thema, dass dir nach einer Zeit nicht mehr gefällt, weil es dir eigentlich gar nicht wirklich selber gefallen hat, sondern du hast das, weil du das in jeder Zeitschrift siehst, weil du das im Fernsehen, es ist einfach wie bei Gewand. Ja. Mhm. Du kaufst dir dann auch Sachen, ja, weil es jetzt gerade in ist oder weil es gerade Trend ist. Und das musst du natürlich bei Möbel versuchen zu vermeiden. Und wenn es was ist, weil es jetzt super in dem Raum passt, weil es super vielleicht zu einem Gemälde, zu einer Kunst passt und weil es dir gefällt, dann wirst du es in 5 Jahren, 10 Jahren noch feiern, dass du da die Farbe genommen hast und nicht das Grau.
Stimmt. Aber Panton geht ja weiter. Panton setzt ja Farbe nicht nur ein, weil es ihm gefällt oder weil er glaubt, dass jemandem anderen gefällt, sondern der setzt zum Beispiel Rot und Orange ein in Zonen der Kommunikation. Ja. Der weist wirklich den Farbenfunktionen zu.
Also eher der Farbpsychologie.
100%. Ja.
Vermittelt und auch sehr gut verstanden.
Mhm. Und aber denkst du auch so? Oder hat sie das als richtig erwiesen? Seit der Zeit von Panton sieht man das immer noch so, dass die Funktionen und die Psychologie hinter den Farben genau die sind,
ja, die er damals gesehen hat. Die hat er nicht erfunden, sondern diese Farbpsychologie, das weiß man ja, also dass eben gewisse Farben gewisse Stimmungen hervorrufen oder eben Gefühle, wenn man dann Räume betritt oder benutzt auch. Also das weiß man ja schon länger und ist natürlich nach wie vor so. Ja.
Aber man kann halt Regeln erbrechen, muss man auch dazu sagen. Sonst wird plötzlich jeder Kommunikationsort rot,
genau,
sein.
Genau, also du kannst ja natürlich dein Schlafzimmer jetzt komplett rot streichen.
Ja, wird es dann nicht so gut gehen, glaube ich.
Aber ob du da so ruhig und besonnen schlafen wirst, ist die andere Frage. Du kannst natürlich machen. Ne?
Können wir probieren, vielleicht hat da draußen jemand ein rotes Schlafzimmer, schreibt zu uns. Ich kann mir das richtig vorstellen, Ton in Ton, rot, wunderschön. Reden wir über Licht. Ja. War das auch wichtig für ihn?
Ja, sein zweiter Mentor war Paul Henningsen, der für Louis Paulsen da sehr viel Leuchten designt hat und er war sogar, glaube ich, mit seiner Stifttochter verheiratet kurz. Also das waren sicher die zwei prägenden Figuren und daher kann man sicher sagen, ist sein Faible für Licht und Leuchten gekommen. Also er hat sehr viel Leuchten designt und das, wie gesagt, war auf jeden Fall, ist Licht ja auch bei der Farbstimmung ein großer Impact. Also je nach Lichtfarbe wirken natürlich dann, sei es Wandfarben, sei es Stoffe, sei es was auch immer für Farben, je nach Lichtstimmung. Und im skandinavischen Bereich, habe ich ja schon mal erwähnt, ist es tendenziell wichtig, weil es einfach sehr wenig natürliches Licht oder Sonnenlicht gibt dort. Und deswegen ist denen diese künstliche Beleuchtung so wichtig. Und das kann man auf jeden Fall sagen, was ihm auch. Weil es einfach sehr viel Leuchten gibt von ihm, die jetzt gerade auch wieder erst so richtig einen Aufschwung erleben und im Kommen sind. Mhm. Und natürlich jetzt auch mit neuen Lichttechniken, sprich LEDs, sprich Dimmbarkeit, sprich Leuchtfarbänderungen etc. Natürlich dann auch nochmal technisch viel weiter sind, als wie es damals waren.
Glaubst du, gibt es irgendwelche technischen Neuerungen oder Neuigkeiten heute, die Panton nicht mitgegangen wäre? Oder war er ein absoluter Einsetzer und Befürworter von allem, was neu ist? Also ich denke zum Beispiel an Kunststoff, hat ja eine wahnsinnige Revolution hervorgerufen damals. Glaubst du, dass er einfach alles mitgegangen ist, was neu war und was möglich machend war?
Würde ich schon so einschätzen. Ja.
Glaubst du, hat er zuerst die Form entworfen oder die Wirkung im Raum? Auf die Frage habe ich mich gefreut.
fragst immer Sachen, das ist unfassbar.
Ja. Naja, ich weiß ja, wenn ich gegenüber sitzen habe.
Ich würde sagen, die Wirkung im Raum.
Reden wir über seine Ikonen, über die Möbel, hast du Lust? Also wir haben jetzt schon über den Phantom Chair gesprochen, aber der erste, der mir so aufgefallen ist und ich wusste wirklich nicht, dass es von ihm ist, den ich aber zum Beispiel so wahnsinnig mit so 50s Miami-Style so in Verbindung setze, ist der Cone. Ja. Ist ja unglaublich eigentlich. Der hat in New York Verkehrsstaus ausgelöst. Ja. Sehr, sehr spannend.
Ja, Cone Chair und Hard Cone Chair waren ja, er hat die Chance gekriegt, 1958 von seinem Vater, der hat ein Restaurant gehabt, also waren Gastronomen seine Eltern und er hat quasi einen Freibrief bekommen, das Restaurant von seinem Vater neu zu gestalten.
Gibt es da Fotos? Das wäre so spannend,
ja,
oder?
Ich habe keine gefunden, leider. Es gibt generell wenig von diesen alten Fotos, weil das auch, apropos Fotos, also Fun Story, er dürfte sie tatsächlich schon sehr mit Funktionen und eben Patenten dann, also er hat ein Patent gehabt für ein knopfloses Oberhemd.
Okay,
und das hat er an eine schwedische Firma dann verkauft und hat sich mit dem Geld eben diesen VW-Bus gekauft, mit dem er dann durch die Lande getingelt ist und quasi sein mobiles Büro da gehabt hat und da wirklich von Hersteller zu Hersteller gefahren ist, um seine Ideen an die Firma zu bringen sozusagen. Und da habe ich auch leider kein Foto gefunden davon. Also weder vom Patenten noch vom Oberhemd. Es hätte mich auch interessiert, knopfloses Oberhemd.
Aber ja. Vielleicht ist es was, was heute absoluter Standard ist, nur wir denken gar nicht mehr dran.
Ja, ja, vielleicht. Weißt du? Aber ich glaube, es ist ihm darum gegangen, dass man es irgendwie leichter bügeln kann oder irgendwie so. Oder irgendwie.
Ich kaufe es.
Ja. Und genau, und eben nur mit Zug auf den Cone und Hardcone Chair.
Was ist denn der Unterschied?
Der Cone ist eine Eistüte quasi.
Absolut.
Und der Hardcone hat dieselbe Basis sozusagen und geht dann aber herzförmig auseinander und cool. Hat dann die Herzform.
Aber funktioniert der noch, würdest du sagen? Oder ist der, aus der Zeit gepurzelt?
Sammlerstück. Aber Vitra bringt jetzt heuer Vitra hat jetzt das ganze Jahr 2026 diesen 100 Jahren Werner Panton gewidmet und gibt jetzt sogar Special Edition. Den finde ich richtig geil. Also da ist er quasi auf der Rückseite ist er lila und innen ist er ein anderes Blau. Also es schaut richtig geil aus. Also ist quasi die Cone und Rückseite ist quasi in so einem lilanen Stoff und innen ist er dann blau. Und diese Zweifärbigkeit macht ihn extrem spannend. Aber man muss sagen, das sind ja wie ein Kunstwerk. Also das ist jetzt was die Leute eher als Statement-Piece reinstellen, funktioniert natürlich grafisch und so weiter hervorragend.
Ja, in so Diners sehe ich das heute
noch.
Oder
in Hotels. Ja. Genau. Und, so. Und jetzt gibt es das Untergestell auch in Schwarz, also nicht nur das Verchromte. Und neue Stoffe, also früher hat es den ja nur im Quadrat-Tonus-Stoff gegeben, also wirklich der Stoff, den er damals auch verwendet hat. Und jetzt gibt es den 4 zusätzlichen Stoffen und auch ganz neu in Leder. Und da, glaube ich, versucht Vitra jetzt da einfach nur mal das zu revitalisieren und neu zu interpretieren. Mhm. Genau, bin gespannt. Also
bin auch gespannt, ob das Erfolg
hat. Es ist bei uns, wie gesagt, ganz, ganz selten, dass wir den wo einsetzen. Und das Wire hat es dann auch sogar gegeben. Also den Cone hat es einmal als Wire gegeben.
Wirklich?
Und nur mit einem Sitzkissen quasi. Und das andere war wirklich dieser Stahldraht. Wo letztes Mal bei dem Podcast, wo wir zu Gast waren, das Thema war, dieser Panton Wire genau, Serie von Montana dann eben, wo es eben diese Wandregale, kleinen Beistelltische und auch so Sitzformen gibt, nach wie vor aus diesen Wire-Sachen.
Ich bin sehr gespannt. Wenn du einen kriegst von Vitra, von dieser neuen Serie, unbedingt mich anrufen, dann machen wir Fotos damit. Das ist sehr, sehr spannend. Gibt es noch Möbel, die wir unbedingt nennen müssen von Werner Panton, die auch Ikonen geworden sind? Panton Chair sowieso, ja, aber der Cone auch. An was denkst du noch? Oder gibt es irgendwas, was du sagst, das würde sogar bei mir funktionieren? Leuchten hat er auch viel gemacht.
Ja, ja, also wie gesagt, denn wo ich drauf sitze, ist Tivoli Chair, darf nicht mehr so genannt werden, darum heißt es jetzt Panton One.
Und was gibt es da für Geschichte dahinter?
Ja, das ist auch nicht so eindeutig, weil Tivoli ist dieser große und älteste Vergnügungspark in Kopenhagen. Also
bist du stolz, dass ich das jetzt gewusst habe?
Ja, top.
Oder?
Peter, top. Und er dürft damals, weil ich weiß ja nicht, warum er sonst so hassen würde, glaube ich, sogar auf den Außenbereich dort gewesen sein. Aber auch fürs Restaurant von seinem Vater. Deswegen, und okay, seit Montana da diese Reedition dann gemacht hat in 2000 oder irgend so, darf er nicht mehr Tivoli hassen, weil er diesen Rechtsstreit geben, dass der Name geschützt ist. I don't know. Und jetzt heißt der Pantone One.
Ja. Du solange also, in den Herzen der Menschen Tivoli
Chair hast. Und den finde ich mega gut. Also das ist sowohl das Outdoor-Stuhl mit diesen Gummischnüren, als auch mit diesem Papercord. Also ich finde ihn super zum Sitzen, super leicht, stapelbar. Also den finde ich nach wie vor, und den würde man ihm nie zusprechen. Also wenn man den Stuhl jetzt sieht, würde man nie an Werner Pantone denken.
Das stimmt, absolut.
Und genauso gibt es da für mich den Bachelor Chair. Denn als Montana im Programm hat, war früher Fritz Hansen. Also Fritz Hansen hat einige Pantone-Designs verloren dann damals oder weiß ich nicht, wie das zugegangen ist. Und der ist auch extrem niedrig, lauschig, also wirklich cooles Ding. Und ich war sogar mal in Kärnten in einem Haus, das aus dieser Zeit ist. Und da sind sehr viele Arne Jacobsen-Stühle drinnen. Und unter anderem auch 4 so Bachelor-Chairs aus dieser Originalzeit, wo sie nur von Fritz Hansen
und richtig sind. Geil, oder?
Ein Leder, was der richtig, also richtig alt, richtig gut patiniert. War ich natürlich sehr gehypt, wie ich da reingegangen bin und die Originalentwürfe dort gesehen habe. War schon sehr special, muss ich sagen.
Sag mal, gibt es diese Prototypen immer noch? Sieht man die zum Beispiel im Vitra Design Museum?
Sind die erhalten? Heuer wahrscheinlich.
Also gibt es Sonderausstellungen?
Genau, also heuer gibt es Sonderausstellung Ende Mai wird die aufsperren und die geht fast ein Jahr, also die werde ich mir sicher anschauen, ja,
weil
hin.
Da auch diese Lunch oder Plan.
Genau, weil auch da diese Living Fantasy Skulptur oder dieser Raum zu sehen sein wird. Also die Ausstellung wird sicher sehr speziell werden und in Berlin gibt es auch in einem Museum auch eine sehr große Produktausstellung dann zum 100-Jährigen von Werner Pantone. Die sperrt aber erst im November auf, was ich weiß. Also sie brauchen jetzt fast dieses Jahr, also fast wir uns ein bisschen verpennt hätten alle.
Wirkt so, weil wir sind on point.
Genau, wir sind on point, weil 13. Februar hat er Geburtstag. Wir sind sogar ein bisschen too early. Aber die ganzen Ausstellungen so, das dauert alles. Ne? Genau, also da, die möchte man wann möglich beide anschauen, vor allem die
bei Vitra. Wieder Reise.
Weil eben, wie du die Frage nochmal zurückzukommen, also Vitra hat natürlich diese ganzen Prototypen. Eventuell werden wir es posten, eigentlich darf man es wahrscheinlich nicht, aber schauen wir mal, wie lange das online bleibt.
Und wenn es ein paar Stunden ist.
Weil eben, ich war mal eben, habe ich mir erzählt, glaube ich, ich war in diesen Katakomben unten, wo die Sachen gelagert werden und da habe ich ein paar Sneak Peeks dann leider.
Kann man sich das vorstellen wie das geheime vatikanische Archiv?
Da war ich noch nie, aber
sieht man in Filmen. Aber die haben wirklich ein Archiv, also wo nicht jeder hin darf.
Genau, also da dürfen, also es war ein Wunder, dass ich überhaupt da hin dürfen, aber es war wirklich ein reiner glücklicher Zufall. Und danke an Patrick Habrecht, der mir das damals ermöglicht hat. An
dieser Stelle. Ich würde auch gerne nochmal rein, Patrick, wenn und du das hörst.
Das ist halt, was der mit Luftfeuchtigkeit, Belichtung und im Endeffekt cool. Ist es ein großes Hochlagerregal, also sehr groß, wo halt eben von alle alten IMS-Sachen und ab und an, für das haben sie dieses Vitra-Schau-Depot gebaut von Herzog und Demorand, dieser Ziegelbau, wo dann jetzt immer wieder Ausstellungen sind, wo dann einzelne Exponate aus diesem Lager gezeigt werden. Und heuer werden es eben Pantone sein. Und da bin ich dann selber schon gespannt, was da dann Vierer holen sozusagen aus dem Archiv und quasi dann öffentlich zeigen.
Simon, ich würde jetzt gerne über diese total durchdesignten Räume sprechen. Ich habe manchmal das Wort gelesen, Totalräume. Schauen wir mal. Ist das, was er da gemacht hat, seine Königsdisziplin? Beziehungsweise ist das die reinste Form von Interior Design? Ist das die Mutter vom Interior Design eigentlich, dass man sich Räumen nähert, nicht mit Objekten drinnen, sondern den ganzen Raum so durchdesignt, dass es eben aus einem Guss ist?
Nein, darum sage ich, es ist die Mutter der Installation, wenn man so nennen will, oder die Mutter eines Messestands, nenne ich es immer, weil da willst polarisieren, da willst Auffälligkeit. Für mich persönlich, jetzt in einem ganzen Haus zu leben, wo jeder Raum clasht, geht natürlich. Aber es ist für mich persönlich, ich kann mir es nicht vorstellen.
Nein, kann man es auch nicht vorstellen.
Aber ich habe auch kein Haus. Ja, also ein Haus mit mehreren Räumen ist natürlich was anderes wie eine Wohnung.
Ja, trotzdem, dann hast du dann plötzlich einen Raum, der ganz in Rot ist. Also ich glaube, das macht schon mit den Menschen etwas.
Er hat es positiv empfunden.
Er hat es und gesehen,
oder? Ja, er hat so gelebt. Seine Tochter lebt nach wie vor so. Da hat er nur die Farben ausgesucht von ihren Räumen.
Und sie lebt da drinnen. Mhm. Ja, Wahnsinn. Vielleicht haben wir mal irgendwann die Möglichkeit, mit ihr zu sprechen, wer weiß. Wie ist das vonstatten gegangen? Es gibt ja einige solcher Installationen, Visiona 2 zum Beispiel, Spiegel. Hat er das entworfen, gemacht und wenn das ausgestellt wird, sind es genau diese Objekte, die man dann reinstellt? Oder gibt es da ein Playbook und jedes Mal macht man das sozusagen neu? Wie ist das? Oder wo wird das gelagert? Die kann man sich überhaupt nicht vorstellen.
Keine Ahnung, also das beim Spiegel war dauerhaft, also das war part of the building sozusagen. Also das war, wie gesagt, und natürlich dort in das Schwimmbad, was er da gemacht hat, da passt, also diese Orgel, das war im Endeffekt ja andere Form oder andere Inszenierung der Flowerpot-Leuchte an der Decke. Das war einfach eine Leuchteninstallation und in einem Schwimmbad oder in einer Therme oder so ist das halt natürlich mega geil. Ja, also absolut. Du kannst dann mit der Farbe natürlich dann mit den Gefühlen und mit dieser Wohlfühlgeschichte natürlich diese Sachen ausdrücken. Ja. Witzigerweise gibt es auch in Österreich ein Projekt von ihm.
Erzähl mal davon.
Ja.
Oder kannst du nicht?
Doch, aber es ist leider, damals würde mich interessieren tatsächlich, wie das entstanden ist. Man hat es mal jetzt ganz kurz öffentlich, aber leider ist es dann, sieht man auch dann, wie das bekannt geworden ist, haben die natürlich gesagt, so, ist nicht mehr und die Möglichkeit gibt es nicht mehr. Es ist ein Privathaus und die haben sie damals den Partykeller von Werner Panther machen lassen.
Ehre,
wie
oder?
So ein Club und das wollte er.
Aber sagen. Du kennst Fotos, du weißt, wie das ausschaut.
Ja, ich weiß, wie es ausschaut. Eben, ein Club zum Beispiel, der will natürlich auch sowas, der will, dass die Leute Fotos machen, der will, dass das inszeniert ist. Ja, also für mich kommt immer, das ist extrem differenziert, was will man mit dem Raum.
Absolut.
Aber, und die haben sie ja damals mega geil, ein bisschen außerhalb von Wien, da bei Klosterneuburg oder so, wo das ist, haben sie einfach einen Partykeller von Werner Panther machen lassen. Sau geil, weil die müssen damals schon so weit einer Zeit voraus sein, dass du damals und du weißt ja, Österreich tendenziell immer 10 Jahre hinten, dass zumindest du sagst dann, lieber Werner, gestört mir da mal so einen argen Partykeller.
Darfst mit deinem Bus bei mir im Garten parken.
Genau.
Aber es ist doch eigentlich perfekter Ladenbau, perfekte Markenwelt, oder? Das ist doch genau das, wie solche Sachen heute funktionieren.
Genau.
Genau. Und wenn man halt mutig ist, dann schaut es vielleicht in die Richtung aus.
Ja. Je nachdem, was man inszenieren möchte. Aber mir geht es eben, diese Inszenierung war das Wichtige, glaube ich, und auch das Spezielle.
Panthern hat es provoziert, ob er es jetzt wollte oder nicht. Aber gerade mit solchen absolut außergewöhnlichen Räumen, aber auch mit seinen Möbeln, hat er natürlich immer wieder eine Art von Wut heraufbeschworen oder zumindest Kopfschütteln, wie auch immer. Gibt es so etwas heute noch? Kann man mit Form, mit Farbe, vielleicht mit Funktion heute noch provozieren? Oder ist das einfach komplett vorbei, weil alle Provokationen bereits durchgespielt sind? Was glaubst du?
Ich bin mir nicht sicher, ob er provozieren wollte, weil so schätze ich ihn einfach vom Typen nicht ein, weil er es eben, wie gesagt, ich glaube, er wollte nicht provozieren damit. Und heutzutage glaube ich, dass das vorbei ist, weil durch dieses Konsumige und durch die wollen gar nicht mehr provozieren, sondern die wollen einfach Sachen verkaufen.
Aber gibt es Kunden also, von dir, wenn du ein Projekt machst oder irgendein Konzept oder sonst etwas, die dann sagen, das ist mir zu wild, was haben sie denn da gedacht?
Nein,
das oder gefällt es einfach dann nicht?
Das kläre ich vorher schon ob wem was zu wild ist oder so. Ja, wie gesagt, es gibt ganz wenige Brands, also Moi würde mir da zum Beispiel einfallen, diese holländische Firma, die haben nur so man muss so sagen, wie provozierend oder wirklich ganz arge Designs, also Marcel Wanders insbesondere, also dem gehört die Firma zu teilen, der ist aber auch sehr humorvoll, also da ist einfach ein gewisser Witz dabei und deswegen, der würde man von diesen noch Lebenden einfallen oder Philipp Stark, die natürlich da ein bisschen so eine Herangehensweise haben.
Im Endeffekt geht es immer bei solchen Folgen wie der heutigen, auch wenn es 100 Jahre Geburtstag ist von Werner Panton, geht es immer darum, was ist geblieben für die heutige Zeit. Weil wenn der völlig isoliert vom Heute wäre, würde man den Geburtstag heute nicht mehr feiern. Was ist also geblieben von Werner Panton? Jetzt nicht nur die Möbel, nicht nur die Installationen, nicht nur vielleicht das Verständnis von Farbe, sondern was hat er wirklich für einen Impact für spätere Designer-Generationen gehabt, fürs Interior-Design allgemein, für die Architektur?
Ja, sicher eben diesen materiellen Ansatz und dieses Herausfordern der Industrie, also dass man was industriell fertigbar macht und auch das Thema hinterfragt, auch wenn die Thema sagen, es geht nicht, immer wieder dran zu bleiben, wie man bei sagt, über mehrere Jahre oder sogar Jahrzehnte, dass man da einfach Materialien, neue Materialien eben versucht heranzuziehen. Darum wäre es sicher interessant mit 3D-Druck und so weiter, wie er das sozusagen da gesehen hätte. Auf jeden Fall dieser Mut zur Farbe, auf jeden Fall dieses ganze Thema Farbe, wie er damit umgegangen ist und auch, was ja viele dann nicht so am Schirm haben, er da dann Pattern sozusagen, also Designs im Sinne von Mustern, sehr cool gemacht. Also das sieht man teilweise bei Ein Tradition auf den Lampen haben es teilweise so Designs wiedergebracht, aber natürlich auch auf Textilien, auf Vorhängen und eben dann Leuchten. Und da natürlich auch wieder diese Kombination von Farben, diese Kombination von Farbe, Form und dann Material. Und das Ganze, also da gibt es ja dann nur die Firma Verpan, also die Abkürzung von Werner Panton sozusagen, die eben auch da kurz nach seinem Tod entstanden ist, die haben nur Werner Panton Produkte, also das ganze Hersteller, ganze Firma, die nur Werner Panton Produkte machen. Und da sieht man es, finde ich, am besten sozusagen, weil da, egal auf welche Produkte man klickt, kann man sich sicher sein, dass es von ihm ist. Und auch wie vielseitig er war. Also wie gesagt, eben der Percy hat das ja erwähnt, wie man, also der 270 Sessel aus Birkensperrholz, den jetzt Verpan letztes Jahr rausgebracht hat wieder oder reeditiert, der war ursprünglich bei Tonet. Ja. Mhm. Also Tonet hat einige Produkte gehabt, eben Fritz Hansen hat einige Produkte gehabt und ich glaube, die haben dann irgendwann auch das auch nicht mehr dran geglaubt oder irgendwie da das verloren sozusagen und deswegen sind dann Designs zu anderen Brands gewandert, kann man nur so erklären. Ja. Und wenn man jetzt den Erfolg anschaut, was da seine Produkte haben, also allein, also Ein Tradition macht, glaube ich, das muss man sich ja vorstellen, die machen den Hauptumsatz von der ganzen Firma, machen sie mit dieser VP-Leuchte. Mhm. Das ist irre, ja, mit einer relativ günstigen Leuchte, die es natürlich in Hängelampen gibt,
also Stehlampen. Ist halt die absolute Reduktion, oder? Es funktioniert halt offensichtlich.
Ja, aber es ist jetzt schon auch wieder organisches Design. Also es ist jetzt schon, kann man sagen, ein kleines Schwammerl oder wie immer. Ja. Also
für mich ist eine Blume.
Der Blume. Ist jetzt schon was, und auch die Farben, die es gibt. Also es gibt jetzt gerade neue Farben, sind gerade rausgekommen oder kommen jetzt gerade raus. Also super geiles Orange, ein paar coole Blautöne. Also die ist auch immer was quasi jetzt nicht der Hersteller entscheiden kann, sondern es geht immer über diese Werner Panton Foundation. Die müssen das freigeben, da wird dann immer in den Archiv, also das Archiv in Basel gibt es noch. Unsere Tochter verwaltet das eben und das wird dann auch immer im Archiv geschaut, welche Farben hat es gegeben, welche Farben hat er verwendet, passt es dazu etc. Also das wird immer
aber sehr, sie sind genau offen für neue Farben?
Naja, was ist neu? Die halt im Archiv vorhanden sind.
Okay.
Und eben auch eine witzige Story, also das ist noch nicht publik, aber ich habe mir darf es glaube ich schon sagen, es wird heuer bei Fritz Hansen, die kein Produkt von Werner Panthern in der Kollektion mehr haben, leider. Mhm. Aber natürlich diese extreme Nähe zu Arne Jacobsen gibt es jetzt dann vom Arne Jacobsen Stuhl 3107, eine Sonderedition in Werner Panthern Farben.
Wow.
Das heißt, die Lack,
so ein Statement, ne?
Die Lackoberfläche, die Farben sind vom Werner Panthern und die werden auf dieser Arne Jacobsen 3107 Edition dann gezeigt und auch verkauft.
Jetzt ist er damals ausgebrochen aus dem skandinavischen Design, aus diesem Einheitsdesign, wie er das genannt hat. Wie ist es in der Retrospektive heute? Wie siehst du es? Gehört er dazu? Steht er am Rande? Oder ist er eine ganz wichtige Figur vielleicht in diesem ganz wichtigen Design aus Skandinavien?
Also für mich ist er eine extrem wichtige Person. Mhm. Aber ich würde ihn jetzt gar nicht mit Skandinavien in Verbindung bringen, in dem Sinn, weil er eben so weit gereist war, auch in Basel dann gelebt hat. Und kann ich auch gar nicht sagen, warum das so ist. Ja, aber er war auf jeden Fall jetzt im Vergleich, ja, wenn wir es anschauen, wir haben es eh schon gehabt. Also Arne Jacobsen, Hans Wegner, Paul Kjærholm, also diese strenge, dieses sehr männliche Design, muss man auch ganz klar benennen. Ja. Also diese formale Strenge, diese Materialität, das Metall, Holz, egal, diese sichtbaren Verbindungen, das hat er erst nicht gehabt durch diese fließenden Formen, durch dieses sehr weibliche, organische, unisexuelle Design, muss man fast sagen. Ja. Also auch, wenn man da diese Frauen drauf sieht, die er dann für die Fotoshootings in diesen 60er-Jahr-Outfits und Frisuren und so weiter. Also da siehst du auch, wo das als, dieses Pop-Art, popkulturelle Assoziationen von damals widerspiegeln. War das jetzt auf jeden Fall kein skandinavisches Design. Also von Haus aus schon mal nicht. Ja. Also auch wenn das in weiß, beige und grau gemacht hätte, wäre es kein skandinavisches Design gewesen.
Stimmt. War er Mentor von anderen Designern, von späteren? Hat er Schüler hinterlassen? Oder war er so viel unterwegs, dass er eigentlich ein Individualist war, Einzelkämpfer und eben keine Leute hinter sich hergezogen hat, die vielleicht dann sein Werk fortgeführt haben?
Ich glaube, dass es auch wieder nur Vermutung schon dann diese, was da Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre oder diese ersten 10 Jahre der 2000er Jahre, glaube ich schon, dass eben so Designer wie Karim Rashid, eben Philipp Stark, Marcel Wanders, die auch diese fließenden Formen, was aber natürlich einen Zeitstempel dann hat in einer gewissen Weise, schon beeinflusst hat und auch viele Designer trotzdem da irgendwie inspiriert wurden durch Werner Panthern. Mhm. Das glaube ich schon.
Simon, abschließend zu Werner Panthern. Wird irgendein Möbelstück in deine neue Wohnung schaffen von ihm? Und wenn ja, welches?
Ich bin mit dem Möbelkonzept noch nicht so weit. Wenn, dann Panthern Wire Regale, also die finde ich super. Eventuell liebäuglich mit der Sonderedition von dem Panthern Classic, der heuer rauskommt bei Vitra.
Bin ich sehr gespannt.
Ja. Wie das ist. Also ich sage es einfach schon mal, weil sie haben schon auf dem Bild gezeigt, darum schauen wir. Also
du bist sowieso Rebell.
Panthern Classic, der komplett vergoldet ist. Auf 999
Stück. Vielleicht werden wir sogar ein Foto posten.
Limitiert, genau. Also in Handarbeit, also irre. Also das Ding ist, also deswegen kommt er erst, ich glaube, September oder so raus, weil die so lange brauchen, bis die 999 Stück fertig sind.
Hätten wir ja ein bisschen früher anfangen können.
Ja, sie haben eh früher angefangen. Ja, okay. Also die haben schon letztes Jahr angefangen. Okay. Also es ist wirklich extreme Handarbeit, muss extrem oft geschliffen werden, poliert werden. Also wirklich, und es hat ja schon mal so einen chromglänzenden gegeben, den habe ich leider nicht gekauft. Aber gerade diese ganz metallischen Oberflächen schauen bei diesem, und das ist ja dann wie ein Kunstwerk.
Ist das also Skulptur,
oder? Ist Skulptur, genau.
Das kannst du eigentlich erhöht wohin stellen.
Und Fun Fact, ich habe tatsächlich, bevor ich bei Area zu arbeiten begonnen habe, habe ich schon mal einen violetten Sondereditions Panthern besessen. Habe ich wieder verkauft.
Schade eigentlich, oder?
Ja.
Hättest du ihn gerne noch?
Wie gesagt, ich habe zu Punt & Share so ein bisschen eine Love-Hate-Relationship, weil der war aus dieser Kunststoffversion. Da taugt er mir jetzt nicht zwingend. Ja. Ich meine, ich finde ihn cool, wirklich, wenn es jetzt so ein Miami Beach House hast, weil er autofähig ist, gibt es so coole Fotos aus dem, wenn es den in den Pool schmeißt und so. Völlig wurscht, der hält das aus. Wenn das passt, dann finde ich es cool, aber mir ist dann zu viel Form für das, dass, und gerade in einer Wohnung, wo du jetzt tendenziell nicht so viel Platz hast. Und wie gesagt, als auch so eine Kunstskulptur für das Leihwand. Und auch witzigerweise, es hat jetzt dann, glaube ich, vor ein paar Jahren, diese zweifärbigen Pantone Classics gegeben. Also die waren in ganz arge Farben, also hinten andere Farbe vorne.
Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Ja, das war wild. Also die waren richtig, also waren ein paar Kombis dabei, wo ich mir gedacht habe, no way on the highway. Die sind alle, also die haben es, also in Wien, also nur in Wien, also da merken wir dann auch den Unterschied zwischen Salzburg, Linz und Wien, aber die haben es uns in Wien aus den Händen gerissen. Ne? Also da haben wir sogar mehr Nachfrage gehabt, als wie wir gehabt haben, weil die auch sehr stark limitiert waren. Also es ist schon emotional, glaube ich, für viele Leute trotzdem dann und es gefällt vielen Leuten.
Ich sage jetzt was ganz Provokantes. Es ist ein Einsteiger-Design-Objekt, würde ich sagen. Man kennt es.
Ja, ja, natürlich. Ja. Vor allem in der günstigen Version ist das tatsächlich so, weil es ja sehr designig ist. Also das ist
man muss nicht wahnsinnig mutig sein.
Und er ist, muss man auch sagen, er ist kaum bis fast gar nicht kopiert worden. Da merkt man die Komplexität der Herstellung. Das
stimmt, bis heute, oder?
Ja. Man braucht die zumindest Lampe, eine Spritzgussmaschine. Die Lampe zum Beispiel ist eine Katastrophe. Okay. Also die gibt es beim fucking Interspar. Wirklich jetzt. Wirklich. Ich war letztes Mal, also es ist wirklich eine Vollkatastrophe. Ja. Also die Lampen werden gefaked ohne Ende. Also da muss man echt aufpassen.
Also wenn ihr nicht sicher seid, schickt uns ein Foto.
Nein, Simon schaut drauf. Kauft einfach nur das Original von Entredition. Also,
und wo? Ja, in Salzburg, Linz und Wien.
Genau.
Simon, lass uns das Glas erheben. 100 Jahre Werner Panton. Eine tolle Folge. Vielen Dank.
Eine 100.
Blanc de Blanc. Mir hat er gut geschmeckt. Ja. Mir schmeckt er nach wie vor gut. Das trinken wir noch aus. Jetzt ist eh wurscht, auch wenn wir mit dem Auto da sind. Lass uns aber noch, nachdem wir getrunken haben, kurz erzählen, was wir in 2 Wochen dann nach der Veröffentlichung von Folge 13 dann auch noch vorhaben, was wir da droppen werden.
Genau, also da trinken wir auch wieder was Antialkoholisches.
Es geht weiter.
Sollen wir schon genau sagen?
Nein, ich würde es nicht sagen. Ich würde sagen, wir haben vorher heuer
wir haben einen Kunden besucht, das können wir schon mal sagen. Wir haben einen Kunden von uns besucht und wir haben einmal ein Möbel komplett anders interpretieren lassen.
100%. Das kann man schon
sagen. Und es ist eine Zwischenfolge, also das versuchen wir uns das Jahr durchzubringen.
Immer im Quartal einmal.
Genau, mit einer Zwischenfolge. War für uns auch spannend, also mir hat Spaß gemacht.
Ich habe es total super gefunden. Vor allem diese Neuinterpretation mit völlig neuen Materialien. Also ihr werdet lachen, wenn ihr es dann hört, wenn ich sage Materialien. Das war einfach spannend, oder? Ja. Und es war nachvollziehbar.
Absolut, ja. War auf jeden Fall eine coole Geschichte und war die Idee, also nicht von uns, sondern
von diesem Kunden.
Von diesem Kunden.
Richtig.
Und ich freue mich schon, wenn wir es dann droppen können.
Genau. Wir freuen uns. Episode 14 in the books. Genau. Wahnsinn, das habe ich kurz nachgedacht. Das wird immer mehr. Unglaublich. 2026 in the books. Vielen, vielen Dank. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Kommentar da. Wir freuen uns natürlich immer auf Instagram, dann natürlich auch auf den Plattformen, Spotify sowieso. Lasst einen Stern dort, oder 5 Sterne ist für uns die Bewertung sehr, sehr wichtig, weil der Algorithmus natürlich ein Hund ist. Und abonniert den Kanal, dann werdet ihr immer wieder informiert, wenn eine neue Folge Aria erzählt draußen ist. Wir sagen danke, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen und wir trinken jetzt noch aus, Simon, oder?
Genau. Danke, auch von meiner Seite. Hat wieder Spaß gemacht.
Immer, wenn wir so zusammenkommen.
Wenig Zitate heute von deiner Seite, muss ich sagen.
Man findet relativ wenige.
Doch.
Hast du welche gefunden?
Ja.
Magst du noch eins nachschießen?
Ich merke mir Zitate leider nicht. Du hast das ja einfach mit dem iPad. Wie gesagt, das eine weiß ich mit dem Sitzen auf einer Farbe, die einem gefällt.
Das Problem ist, ich habe alles das gefunden, aber immer nur überall ist gestanden, Werner Panton hat sinngemäß gesagt das. Und dann ist für mich ein Zitat.
Ja, weil er es wahrscheinlich auf Dänisch gesagt hat.
Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Ciao.